Was mich geprägt hat als Teenager, war die Neugier zu sagen, ja, wenn mir einer sagt, es geht nicht, dann will ich das trotzdem. Gutes Führen für mich heißt einmal, dass ich Werte habe und lebe und dass ich aber auch von anderen diese Werte erwarte.
Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer und ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf Podcast. Ein ganz besonderer. Warum? Nicht wegen mir, sondern wegen meines Gastes. Ich habe nämlich heute die große Freude, unter einem knackigen Titel, einem knackigen Versprechen, dem dieser Mann in jeder Beziehung standhält. Wachstum. Geplant. Geliefert. Ein Gespräch zu führen mit Martin Hettich. Früher mal Topmanager bei P&G, jetzt selbstständiger Berater und Berater für die Boston Consulting Group. Lieber Martin, ganz herzlich willkommen im Leitwolf Podcast.
Stefan, es ist mir eine Freude am heutigen Nachmittag. Herzliche Grüße hier aus Cincinnati. Lass uns loslegen.
Ja, wie wir uns ursprünglich mal kennengelernt haben, lautet mein Alter. Du wirst nur reifer. Ich werde älter, Martin. Das war vor über 30 Jahren. Da hast du mir mal die Marke Ariel, Vollwaschmittel in Deutschland, übergeben. Und ich habe nie wieder eine strukturiertere, professionellere und bessere Übergabe erhalten als von dir. Und ja, seit ein paar Monaten sind wir wieder im Austausch. Kannst du dich eigentlich noch erinnern an diese Zeiten mit Clementine und Ariel?
Ja, absolut kann ich mich dran erinnern. Und wo du das sagst, da greife ich doch mal ein Ding, das tatsächlich heute noch im Jahr 2025 immer auf meinem Schreibtisch steht. Das ist also eine kleine Replika der berühmten Ariel 10 Kilo. Eine Trommel, ja. Das sind Generationen von Kindern, haben daraus ein akustisches Instrument gemacht. Und die Clementine als erste Frau damals in den 60ern und 70er Jahren, die die Rolle der Autorität für Waschen übernommen hat mit ihrer Latzhose, war eine Berühmtheit. Nun, zu der Zeit, als du und ich uns getroffen haben und als dieser berühmte Übergabe war, da war Clementine schon lang wieder out, weil irgendwann eine Werbeagentur entschieden hatte, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und als ich das Ariel-Business hatte, was mich gewundert hat, ist, dass Ariel sehr viel gearbeitet hat als Marke. Man könnte sagen, richtig geackert, um neue Verbraucher zu gewinnen. Aber irgendwie war das Wachstum nicht ganz unseren Erwartungen entsprechend. Am anderen Ende gingen zu viele Leute verloren und die gingen verloren an Traditionsmarken wie Persil und andere. Und wie du weißt, Stefan, wir haben immer es geliebt, direkt mit dem Verbraucher zu sprechen. Ich weiß noch, wie ich einmal zwei Tage nonstop in einem Globusmarkt, ja, in Hessen verbracht habe und nur mit Leuten gesprochen habe, die 10 Kilo Format kaufen. Und danach wurde mir klar, die Marke hatte was verpasst. Die hatte ein Produkt, nämlich die 10 Kilo, verpasst mit dem Wert, dass das für die Verbraucher hatte. Und aber auch eine Affinität zu dieser Tradition und Autorität der Clementine. Und deswegen habe ich sie wiedergebracht. Ja. Die Schauspielerin Johanna König lebte noch. Die hatte 75. Geburtstag kam. Und wir haben sie wiedergebracht, zunächst als PR-Gag. Dann auch mit klassischer TV-Werbung und drumherum haben wir eine ganze, wie das damals so neudeutsch hieß, Commercial Innovation gebaut, die sehr erfolgreich war. Ja, das waren die Zeiten.
Ja, das waren die Zeiten. Und der Begriff der Commercial Innovation ist einer, den ich auch großartig finde. Einfach eine Idee erfinden, ein Konzept erfinden mit dem gleichen Produkt, aber es den Konsumenten durch eine neue Perspektive sehen lassen. Und das hat ja damals funktioniert. Vielleicht ein paar Worte für unsere Hörer, Martin, um dich auch als Mensch vorzustellen. Die Stichworte, die mir zu dir einfallen und die du auch selbst nutzt, ist Weltenbürger. Ja, ich erinnere mich, wie leicht es dir gefallen ist, damals spontan zu sagen, ich gehe jetzt für 5, 6 Jahre nach Panama. Innovator, Schöpfer von Milliardenmarken, Unternehmer, getrieben von Neugier und dem Wunsch, menschliches Potenzial in Wirtschaft und Gesellschaft zu entfesseln. Führungskraft, Sportler, liebevoller Ehemann und Vater. Meine erste Frage an dich geht wirklich in den Menschen, der du warst, als du Kind und Teenager warst. Wer warst du als Teenager, Martin?
Ja, neugierig war ich auch damals schon, ja, und Sportler auch, wenn auch manchmal mit Hindernissen. Ne? Als Teenager musste ich mich auch erstmal durchsetzen. Es war nicht immer einfach. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Kinderarzt, den normalen Check-up gesagt. Dann sage ich, Junge, alles gut, essen Sie mal eine Kalpaxe, dann wird das schon gut. Aber eine Sache muss ich Ihnen sagen, hier junger Mann, Sie können viele Sportarten machen, aber was Sie vermeiden sollten, ist Rennen oder Laufen. Ja. Und ja, das war ernst gemeint, ja, weil er hat sich die Struktur meiner Füße angeguckt und sagt, das geht nicht. Ja. Und solche Sachen als Teenager habe ich dann doch eher als Herausforderung interpretiert. Heute bin ich knapp über 60 Jahre alt und habe 18 volle Marathons hinter mir. Und auch ein paar Halbe und Triathlons. Das heißt, was mich geprägt hat als Teenager, war die Neugier zu sagen, ja, wenn mir einer sagt, es geht nicht, dann will ich das trotzdem entdecken. Ja. Also das war sicher eine wichtige Erfahrung für mich. Ich habe immer eigentlich das Neue gesucht. Ich habe dann als Sport Fechten gemacht zum Beispiel, weil es komplett neu war, weil das auch kaum jemand gemacht hat. Das war bestimmt kein Breitensport. Und habe da auch ganz wichtige Sachen gelernt. Und jetzt denken die Leute, jetzt wird er über seine Medaillen reden. Nein, im Fechten habe ich eigentlich, wenn ich reflektiere, am meisten gelernt zu verlieren. Ja, weil man verliert mindestens genauso oft, wie man gewinnt. Und für den 10-Jährigen und den 12-Jährigen Martin war das hart. Da gab es auch Tränen. Aber danach wieder aufzustehen und zu sagen, ich liebe den Sport und mache weiter und kämpfe weiter, war, denke ich, eine sehr wichtige Lektion.
Wie hast du das gelernt? Ich meine, das ist ja wirklich eine, wie du sagst, eine extrem wichtige Lektion für jeden. Erfolg besteht in nennenswert vielen Teilen aus Misserfolgen und Rückschlägen. Und als 10-, 11-, 12-jähriger Junge ist man ja noch ganz am Anfang seines Lebens und auch am Anfang seiner Persönlichkeitsentwicklung. Wie hast du diese Fähigkeit gelernt, mit Rückschlägen umzugehen?
Es ist eine gute Frage. Also in diesem Fall sage ich mal nicht, wie sie immer so bei den Cannes-Spielen sagen, vielen Dank an meine Eltern. In diesem Fall muss ich sagen, vielen Dank an meinen Fechtlehrer. Ein beeindruckender Fechtlehrer, Österreicher, klassische Schule, hatte Medaillen gewonnen. Und der hat nun dieses Durchhaltevermögen, um zu sagen, du hast verloren, jetzt setz dich mal hin und überleg genau, warum. Ja, du hast nicht verloren, weil du es nicht kannst, sondern du hast dich zu sehr von deinen Emotionen leiten lassen oder du hast zu sehr diese eine Lektion, die ich dir immer gesagt habe, in der Verteidigung nicht berücksichtigt. Also die Reflexion und die Lerngeschwindigkeit war ein großer Teil der Sache da. Ja? Und dass man tatsächlich versucht zu reflektieren, das ist also eine Charakteristik, die mein Leben lang immer wieder kam, ja. Wenn man statt immer wieder weiter und zum nächsten Projekt oder zur nächsten Firma wirklich diese Pausen einlegt und sagt, verdammt, das ist nicht gut gegangen und ein Debriefing macht, würde man in Englisch sagen, und sagt, was ist die Manöverkritik hier?
Und wie viele Male hat dein Fechtlehrer dir das vorgemacht? Bist du selbst das zu einem Automatismus in dir selbst gemacht hast?
Das hat schon 3-4 Mal gebraucht, über ein Jahr verteilt. Das ist nun eine Sache, die nicht über Nacht kommt.
Und tust du das heute noch?
Ich tue das heute noch, ja. Also ich tue das heute noch selber mit mir, dann mit meiner Frau. Ja, die habe ich ja unter anderem deswegen geheiratet, weil sie eine gute Kritikerin ist und nicht einfach nur Ja und Amen sagt. Und natürlich auch überall mit Kollegen. Ja. Das heißt, dass man sich das zur Gewohnheit macht, einen Debrief zu machen, eine Manöverkritik und zu sagen, was ging gut und was ging mittelmäßig und was ging schlecht. Als Führungsqualität, als Managementqualität habe ich das schätzen gelernt.
Ja, klasse. Sehr wertvoll. Vielen Dank. Die Nächste Frage ist ganz bewusst sehr breit und sehr offen, Martin. Und je nachdem, mancher Interviewgast zitiert etwas aus dem sportlichen Teil der Person, mancher aus dem Geschäft, mancher aus dem Privatleben. Bei mir ist das die Antwort auf diese Frage eine Auszeit gewesen zwischen zwei Jobs. Ich habe mal mit einem 2- und einem 8-jährigen Sohn und mit meiner Frau 9 Wochen in Nordamerika verbracht, zwischen zwei beruflichen Aufgaben. Das war für mich das Beste, was ich in meinem Leben bisher jemals getan habe, war diese Auszeit. Was ist denn das Beste, was du in deinem bisherigen Leben jemals getan hast?
Nun, ich würde sagen, es ist der Abenteuerdrang. Ja, der kam mehrmals auf. Ich bin zum Beispiel in der Schule, habe ich Altgriechisch gelernt, 5 Jahre Altgriechisch. Das war sozusagen das Abenteuer, nach hinten blickend die Geschichte zu entdecken und Dinge zu entdecken wie Sokrates und den Dialog, die mir heute noch viel bedeuten. Ja. Aber es war ganz klar ein Abenteuer, weil nur 5 Leute in meiner Schule waren so verrückt, sowas zu machen. Es hat sich aber gelohnt. Ja. Und ja. Dann mein nächstes Abenteuer war, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Warum? Weil ich darüber nun wirklich gar nichts konnte, als ich 18 war nach dem Abitur. Ja. Meine Eltern haben gesagt, die Welt ist offen. Also bin ich natürlich auswärtig studieren gegangen von Freiburg nach München. Und dann sobald habe ich natürlich Auslandspraktika gemacht und habe mit der Studentenbewegung Europa, geeintes Europa, mich beschäftigt. Und als ich zu Procter & Gamble kam, 1990, das Erste, was ich gesagt habe, ist, ich möchte auch ins Ausland. Und also dieses, den Horizont erweitern, das Nächste probieren, was oft sehr ungewiss ist und wo man eben die Regeln nicht kennt und sich nicht behütet fühlt, das war immer ein Drang und das ist auch heute noch so. Ja. Nach der Karriere bei P&G über 30 Jahre könnte man natürlich auch nett Golf spielen, ist aber nicht mehr ein Drang. Deswegen habe ich ein breit angelegtes Business mit Consulting und Private Equity und habe eine Firma schon gegründet und diesen Monat bin ich dabei, die nächste zu gründen. Ja. Und ja. Ich glaube, das wird mich, oder ich hoffe, dass mich das nicht verlassen wird.
Großartig. Kannst du erkennen, woher dieser Drang nach Neuem kommt? Und Anschlussfrage gleich, kann man den lehren?
Das ist eine gute Frage. Also woher er kommt, meine Großmutter, die war Geschäftsfrau, ja, die hat einen Laden im Dorf im Schwarzwald geleitet, hat aber natürlich, bis sie tot umgefallen ist, als sie schon weit über 80 war, immer den Drang gehabt, was Neues zu machen und bewegen in ihrer Welt. Daher kommt es wahrscheinlich genetisch. Ja. Der Drang zu entdecken kommt auch von den Leuten, die mich inspiriert haben, wie mein Fechtlehrer, meine Griechischlehrerin, Lehrer in der Universität, die gesagt haben, die Weltwirtschaft hängt davon ab, wie viel Leute nach außen gehen, wie viele Leute Unternehmer sind. Und diese Inspiration hat mich sicher getragen. Man kann es bis zu einem gewissen Grad lehren, glaube ich, ja. Aber es muss eine gewisse Veranlagung und Neugier muss dazukommen. Ich habe auch Leute erlebt, denen man die Möglichkeiten auf Silbertablett gelegt hat und die gesagt haben, das ist mir zu viel, ich kann damit nicht, ich will einen ganz anderen Approach, einen ganz anderen Lebensstil. Ja, also bis zum gewissen Grad kann man es versuchen zu lehren.
Ja, prima. Jetzt merkt man ja schon an diesen ersten Minuten eine sehr starke Persönlichkeit in dir, eine starke Kraft, einen starken Willen, ja, dich selbst zu führen, ein frühes Lernen aus der Reflexion mit deinem Fechtlehrer, ja, da warst du ein Teenager. Und man sieht es in deinem beruflichen Weg, ja, den du gegangen bist, dass das Thema dich selbst führen, andere Menschen führen, große Organisationen führen, ein Teil deines Lebens ist. Warum ist gutes Führen für dich wichtig?
Es ist für mich persönlich wichtig aus zwei Gründen. Der kleinere Grund ist Selbstführung, denke ich, kann einen glücklicher machen im Leben. Schau mal, gerade heutzutage, wo so viel Führung von außen passiert über soziale Medien, wo Leute dir sagen, wie man sein sollte, ja, und gegen wen man sich vergleichen möchte oder sollte, kann Selbstführung umso wichtiger sein, weil man sich seine eigenen Ziele steckt und sein eigenes Glück damit in gewisser Weise definieren kann. Aber noch wichtiger ist natürlich die Wirkung, die man auf andere hat. Denn in dem Maße, dem man bereit ist, sich selber zu kritisieren und sich selber weiterzuentwickeln, kann man auch anderen den Feedback geben, der ehrlich ist. Und wie du weißt, Stefan, das ist oft dünne Luft im Leadership, wenn es um ehrlichen Feedback geht. Ja, viele Leute verbergen sich hinter einer gewissen Höflichkeit und sagen, mach mal weiter und alles gut. Und die Kritik wird nicht offen getragen. Kritik an Mitarbeitern, ob ich sie jetzt einem Boss gebe oder jemanden, der an mich berichtet, ist immer ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, das muss erarbeitet werden. Weil da muss ich genau beobachten und muss ich genau drüber nachdenken, bevor ich jemandem Feedback gebe, der tatsächlich Hand und Fuß hat. Und ich habe oft gesehen, leider, dass viele in leitender Position einfach zu bequem sind, genau nachzudenken und diesen Feedback zu geben oder oft sogar ein bisschen Angst haben, das zu geben. Ja, weil es natürlich einfacher ist, mit glatten Wogen weiter zu segeln, als zu sagen, hör mal, hier kannst du dich wirklich verbessern. Du weißt nicht, wie der andere reagiert und du musst dann bereit sein, auch auf die Auseinandersetzung einzugehen.
Ja, ein extrem wertvoller Punkt. Danke, dass du den aufbringst, Martin. Ich habe dich damals schon so wahrgenommen, dass das eine deiner herausragenden Stärken ist. Dass du einfach sehr klar beobachtest, sehr genau beobachtest und wenn du Feedback anbietest, auch mir damals in unserer Zusammenarbeit, dass man auf der empfangenden Seite, wenn man von dir eine gute Kritik bekommt, dass man merkt, das ist relevant, es ist präzise, es ist kurz, es ist basierend auf einer Evidenz und es ist immer konstruktiv. Und zwar sowohl konstruktiv in der Absicht als auch konstruktiv in der Wirkung. Ja, das hast du einfach schon früh gekonnt und sicherlich über deine Karriere noch weiter entwickelt. Ich teile deine Beobachtung, dass je höher man kommt, und du bist bei P&G ein Top-Manager gewesen, je höher man kommt, desto weniger bekommt man. Desto weniger Feedback bekommt man überhaupt und desto weniger ehrliches Feedback bekommt man. Und zwar genau aus den Gründen, die du benennst. Einmal aus Bequemlichkeit, weil es kostet Zeit, es kostet Energie, es kostet Arbeit, sein eigenes Feedback für den anderen so vorzubereiten, dass es so gut ist wie das, was du gibst. Und das zweite ist Angst. Und ich zitiere jetzt anonym einen CEO eines deutschen DAX-Unternehmens. Und Martin, ich war kurz überrascht, fast geschockt, als mir diese Person sagte, ja, Herr Hohmeister, also als Führungskraft muss ich auch manchmal Arschloch sein. Da muss ich auch schon mal klar ansagen, wo der Hammer hängt. Und insbesondere, wenn hier junge Führungskräfte zum ersten Mal im Vorstand präsentieren, dann müssen die erstmal ein bisschen zurechtgestutzt werden. Zitat Ende. Martin, ich war gelinde gesagt überrascht, dass Führungskräfte so denken und eine solche Haltung haben. Nun bin ich aber auch nicht naiv. Ja, ich meine, und ich habe auch nicht das Recht, ich nehme mir nicht das Recht raus, Menschen ändern zu wollen. Ich habe gelernt, dass ungefähr 1,5% der Menschen narzisstische Züge haben. Und nein, nicht jeder CEO ist ein Narzisst. Das ist so ein weit verbreitetes Vorurteil. Aber die gleiche Quelle sagt, unter CEOs sind es eher 5-6%, die solche Züge haben, ja, narzisstische Züge haben. Was immer noch das große Vorurteil widerlegt, weil das bedeutet, 19 von 20 CEOs sind Menschen mit ganz normalen Werten und eben nicht narzisstisch veranlagt. Aber Wenn das so ungefähr stimmt, wie das, was meine Quelle da sagt, hast du jemals einen Weg gefunden, Menschen, die sich so toxisch verhalten und auch noch glauben, sie müssten das verbreiten, dazu zu bringen, umzudenken und eher so zu denken wie du und ich, was Führung angeht?
Oh, schwierig. Also ich hatte 2, 3 Bosse, die dieser Beschreibung entsprechen würden. Ja. Zwei sind dann gegangen, ja, weil einfach ihre Art nicht funktioniert hat. Und bei einem habe ich ihm den Feedback gegeben. Ja. Und es war in der Art, indem ich eine Zeit lang exakt das, was er gemacht hat, obwohl ich nicht zugestimmt habe, umgesetzt habe. Und haben gesagt, lieber so und so, ich nenne jetzt keine Namen, ja, wenn ich genau das mache, was du mit deiner Art forderst, ja, obwohl wir dir vorher Feedback gegeben haben, das ist was passiert. Ich demonstriere das mal, ja, damit er es am eigenen Leib erfährt. Ja. Und da fing er dann aufzuwachen und sagt, okay, ich sehe die Konsequenzen meines Verhaltens und ich sollte mich da wohl ein bisschen moderieren, hat er dann auch gemacht. Das ist das eine Beispiel, was ich kenne. Aber ich würde jetzt die Hörer nicht ermutigen, das konsistent zu versuchen, weil diese 5%, nee. es ist hart. Ja? Lieber die Energie sagen, okay, ich bin nicht so, ich führe anders und ich führe durch mein Beispiel. Ja?
Ich verstehe das. In gewisser Weise sagen wir beide jetzt aber, nimm sie lieber so, wie sie sind und pass dich ihnen an, obwohl wir beide eigentlich der Meinung sind, dass es nicht unbedingt richtig ist. Und ich denke, klar, man muss schon dann abwägen, choose your battles, ja, und überleg dir ganz genau, wann nimmst du auch ein Risiko für deine Karriere. Ich persönlich habe das 4-mal genommen und ich wusste nicht, werde ich jetzt als nächstes gefeuert oder geht das weiter? Ich habe im Nachhinein 4-mal mein Arbeitsverhältnis fortsetzen dürfen und weiß zwar bis heute nicht genau, ob mir das geschadet hat in meiner Karriere, ob mir das geholfen hat in meiner Karriere. Eins kann ich aber sagen, Martin, ich kann vor mir selber bestehen. Ich kann jetzt in den Spiegel schauen und zurückschauen und ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diese Risiken damals gegangen bin. Aber trotzdem, ich teile deine Einschätzung. Man kann nicht mit jedem toxischen Chef Tacheles reden. Ich freue mich, dass du das auch erlebt hast, dass du es einige Male getan hast und vor dir selbst bestanden hast. Ja, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und das ist die Überleitung zu der nächsten Frage. Das Thema Führung ist nicht nur wichtig, sondern auch komplex, wie dieser Dialog hier auch gerade schon wieder zeigt. Das ist echt sehr vielschichtig und sehr vielseitig. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, und das ist bestimmt super spannend für die vielen tausend Hörer, die jetzt hier in dem Call sind. Was hältst du eigentlich für gutes Führen?
Ja, gutes Führen für mich heißt, wenn ich es in 2 Bereiche einteile, einmal, dass ich Werte habe und lebe und dass ich aber auch von anderen diese Werte erwarte. Also nicht genau diese, sondern dass Werte tatsächlich entwickelt werden und gelebt werden. Und bei den eigenen Werten, das fängt damit an, dass man eine gewisse Verwundbarkeit natürlich hat. Ja? Indem man sagt, hier sind meine Werte. Ich bin neugierig, ich bin mutig, ich bin bereit, Rückgrat zu zeigen und mich zu committen für eine Person oder für eine Sache. Und ich bin auch bereit, jemanden, der Hilfe braucht, Feedback zu geben und wieder auf die Füße zu helfen. Das sind Werte. In dem Moment natürlich, wo ich diese Werte sehr offen mitteile, ja, und sozusagen einen Teil meines Herzens ausschütte an die Belegschaft, das Team, die Kameraden, wer immer jetzt in der Gemeinschaft ist, mache ich mich natürlich angreifbar. Also, das sind die Werte von Martin Hettich. Ja? Da kann ich dann dafür sein oder auch dagegen sein. Ja? Aber ich denke, gerade das macht es interessant an jemand, der führt, diese Bereitschaft, die Verwundbarkeit zu zeigen, transparent zu sein und dann zu sagen, Leute, die mir folgen, ja, tun das nicht, weil ich eben der Chef bin, sondern weil sie überzeugt sind, dass es sich lohnt, mit diesen Werten zusammenzuarbeiten ob sie jetzt die identischen Werte haben oder nicht. Andererseits erwarte ich auch, dass jemand nicht einfach einen Job macht, weil es einfach ein Job ist, ja, und sich nur anpasst, sondern ich frage die Leute, was sind deine Werte, was sind deine Prinzipien, worin bist du gut, was möchtest du anderen mitteilen? Denn in dem Moment, wo ich dir Coaching gebe und du wächst, ja, hast du wieder den Effekt, dass du 10 andere beeinflusst, ja. Das heißt, das Ganze ist für mich eine Zweibahnstraße.
Ja, ja, sehr schön. Also so ein paar knackige, große Felder. Ne? Also Werte, Verwundbarkeit und gemeinsam wachsen, lese ich mal so als Stichworte heraus. Und einfach Klarheit und Tiefe. Und so kenne ich dich, seitdem ich dir zum ersten Mal begegnet bin, Martin. Großartig. Ein Teil dieses Gedankens hast du gerade eben schon vorweggenommen. Und ich glaube, dass Menschen und Persönlichkeiten sich über die Jahre hinweg ja auch weiterentwickeln. Trotzdem hast du ja in deiner Karriere viele Male Personalentscheidungen getroffen. Du hast entschieden, wem machst du ein Angebot und wem nicht. Wen wählst du aus, um Kandidat für eine Beförderung zu werden und wen nicht? Und neben fachlichen Kenntnissen, fachlicher Fähigkeit, die sicher auch eine Rolle spielt, zumindest in der ersten Hälfte von unseren Karrieren, spielte schon von Anfang an und später immer mehr die Fähigkeit zu führen eine wichtige Rolle. Woran hast du bei deinen bisherigen Personalentscheidungen festgemacht, wie viel Führungstalent in einer Person steckt?
Ja, wenn ich es auf 2 Worte bringe, dann ist es kritisches Denken. Ist das das Merkmal, dass man natürlich durch Beobachtung, durch gemeinsames Agieren auf dem Geschäft, auf Initiativen und so weiter rausfindet. Ja? Und das ist am schwierigsten zu trainieren. Das heißt, das ist eines dieser, wo man sagt, man hat es oder man hat es nicht. Ja? Und das ist nur das Denken. Das andere ist dann das Verhalten, ne? Weil keiner schafft irgendwas allein. Alles wird in irgendeiner Form im Team oder Team of Teams geleistet. Das heißt, ich muss gucken, wie die Person, wenn sie kritisches Denken hat, wie die sich bewegt in einer Organisation. Und da ist wichtig zu sehen, wie verhalten sie sich, wenn der Chef nicht dabei ist.
Ja.
Weil da habe ich Leute gesehen, da ändert sich das Verhalten um 180 Grad. Ja. Und der zweite Test in Anführungszeichen ist, was passiert, wenn wir in Krisenmodus sind? Was passiert, wenn was schief geht? Ja. Geht jemand hin und sagt, ach, ich weiß genau, wer schuld ist. Ja, und der und der und der. Und dann renne ich zum Boss, to cover my own ass. Ja, und da sehe ich dann schon, nee, das ist nicht das Art von Führungsverhalten, das ich brauche. Ja, in der Krise, ja, kann man alles andere liegen lassen. Hat man das kritische Denken zu sagen, hier sind die 2, 3 Faktoren, auf die es wirklich ankommt? Hat man vorher genug Vertrauen aufgebaut, dass die Leute, die man braucht, um die Krise zu bewältigen, auch sagen, jawohl, wir raufen uns zusammen, wir machen ein Krisenzentrum auf und wir boxen das durch, whatever it takes. Ja? Oder ist man so, dass man nur die formelle Autorität hat und die Leute sagen, tut mir leid, aber jetzt ist 18 Uhr, jetzt kann ich nicht mehr oder ich insistiere auf meiner funktionalen Agenda, meinem Silo und wenn man zu viele solche Leute im Team hat, dann sehe ich, okay, der Teamleader hat es eben nicht geschafft, ja, die Leute richtig zusammenzubringen. Ja, also Krisenverhalten ist das eine und was macht die Person, wenn der Boss nicht da ist?
Ja. Ja, das sind tolle Möglichkeiten, wirklich Charaktere und Führungstalente zu prüfen und das wahrzunehmen, finde ich klasse. Im Titel stehen ja schon zwei Arbeitgeber drin. Der eine ist eine sehr erfolgreiche globale Firma, die Konsumgüterhersteller, die eine amerikanische DNA hat und wo schon vor 3 Jahren mehr als 5 Milliarden Menschen mindestens eines dieser Produkte zu Hause haben. Es werden jetzt noch mehr sein. Und eine zweite Karriere enthält eine extrem starke, die in den letzten 10 Jahren nach meinem Wissen am schnellsten wachsende, große Consulting Company der Welt, nämlich die Boston Consulting Group. 2 außergewöhnliche Karrieren und 2 verschiedene Industrien. Nach deiner bisherigen Beobachtung, auch wenn du P&G natürlich Jahrzehnte kennst und die BCG jetzt erst seit einem Jahr ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Was kann P&G von BCG lernen und umgekehrt?
Ja, P&G macht viele Dinge richtig, aber nicht alles. Zum Beispiel den strategischen Fokus und Consumer is Boss und 5 Vectors of Superiority und solche Dinge und Commitment zu Innovation. Aber nicht alles. P&G hat periodisch eben auch Krisen, ja, wo es das Wachstum abbröckelt und der Fokus auf den Verbraucher schwächer wird oder verloren geht und Leute sich zu sehr intern beschäftigen. Oder es gibt große Wellen der Veränderung, wie jetzt mit AI eröffnet ganz neue Wege und muss P&G auch nachdenken, was heißt eigentlich klassisches Brandbuilding in einer Welt, wo teilweise Roboter mit Robotern sprechen über meine Marken. Ja? Oh, als Beispiel. Aber es gibt immer wieder solche Momente, wo P&G eben auch nicht alle Antworten hat. Und P&G ist nun nicht gerade sehr offen für External Input. Ob der jetzt von Beratungen kommt oder ob der von anderen kommt. Ja? Fragst P&G C-Suite und selbst wenn es um Transformationsprojekte geht, ist die Antwort typischerweise ja. Wir müssen das jetzt machen und wenn ich war oft in der Lage, dass ich gefragt habe, ja und wen gucke ich mir extern an? Wer ist ein guter Benchmark? Von wem kann ich lernen? Oft ist die P&G-Antwort, ach, das können wir selber am besten. Ja. Und ja. Also da kann P&G ganz deutlich von BCG zum Beispiel lernen, weil BCG ist natürlich hungrig und Benchmarking ist in der DNA. Und neue Methoden werden ständig entdeckt. Also diese Offenheit ist bei P&G nicht da. In der anderen Richtung, BCG ist sehr smart, hat im Prinzip zu allem den Wissensdurst, eine Antwort zu finden, ein Partnership zu finden, eine BCG University, neues Wissen reinzubringen. Das Wissen immer an den Mann zu bringen und es auch so einfach zu machen, dass es Hand und Fuß hat und sehr schnell sich in Value Creation übersetzt. Also dieser Drang zur Execution, den P&G bestimmt hat, den denke ich, den könnte BCG wiederum von P&G lernen.
Ja, 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 sehr präzise benannt, was da an Learning in beiden Richtungen gehen kann. Bei P&G kann ich es aus der eigenen Erfahrung einfach nur bestätigen. Ja, auch ich war 18 Jahre dabei und habe diesen internen Fokus auch manchmal wahrgenommen. Und bei BCG kann ich einfach nur sagen, ich war Kunde von allen großen Beratungshäusern. Eine tolle Company, eine starke Firma, die viele Dinge sehr gut macht. Aber klar, Execution ist nicht unbedingt die Kernkompetenz von großen Consulting-Companies. Es ist einfach nicht im Geschäftsmodell drin. Ne? Sehr gut. Ja, was man auch merkt, wenn man diesem Gespräch zuhört, Martin, ist ein weiterer roter Faden durch dich, durch deine Persönlichkeit und durch deine Karriere. Und dieser rote Faden heißt Innovation. Und ich liebe deine Subline, Innovation einfach machen. Punkt. I love it. Jetzt hat mir vor, ich glaube, 4 Jahren unser ehemaliger gemeinsamer CEO David Taylor mal den Satz gesagt, Stefan, ich bin nicht sicher, ob wir es jemals hatten, aber wahrscheinlich haben wir es verloren. Nämlich die Fähigkeit, Innovation zu betreiben bei 0 Euro Umsatz, bei 0 Dollar Umsatz. Wirklich neue Kategorien zu schaffen, ganz neue Marken zu schaffen. Was P&G aber kann, wie kaum eine zweite Company, ist, Marken von 200 Millionen auf Milliarden zu skalieren. Da drin ist P&G wirklich Weltklasse. Wenn du nochmal zurückdenkst an deine beeindruckende Karriere bei P&G, wie bist du selber an bahnbrechende Innovationen bei P&G herangegangen?
Ja, wie alles braucht auch Innovation eine Strategie. Das heißt, du musst dich erstmal fragen, warum machen wir überhaupt Innovation? Das ist ja nun kein Selbstzweck. Ja, in P&G war der Grund, ungefähr die Hälfte des Wachstums, ja, Umsatzwachstums, soll von Innovationen kommen. Aber warum? Ja, erstens, weil das Geschäftsmodell von P&G sagt, wir machen kein Private Label. Und wenn du kein Private Label machen willst oder nicht gezwungen sein willst, es zu machen, dann musst du einen Schritt voraus sein. Und da gibt es eigentlich nur Innovation als Antwort. Der zweite Grund ist, viele Leute glauben nicht an Mission Statements. Ich glaube an Mission Statements. Ja, und P&G sagt, wir wollen Verbraucherleben täglich verbessern, messbar verbessern. Ja, wie ich meine Wäsche wasche, wie schön meine Haare werden, wie weiß meine Zähne, was immer. Das ist kleine Schritte manchmal und große Schritte. Und diese Verbesserung kommt eben nur, indem ich Innovation bringe. Besseres Produkt zum gleichen Preis oder eine bessere Value Equation insgesamt. Das heißt, es ist mission driven und von einer Strategie. So, das ist die Basis. Das allein reicht aber noch nicht. Ich muss dann hingehen und sagen, was für eine Art von Innovation will ich eigentlich? Will ich kleine Kosmetik oder einen neuen Duft oder eine bessere Packung? Ja, will ich. Aber um wirklich was zu bewegen, muss ich eine Transformation auch haben. Muss ich größere Dinge haben, wie ein Pod, der entwickelt wird, ein Laundry Pod, Ariel Pod oder Tide Pod, weil ich dann die Sauberkeit habe, aber ich habe auch die Einfachheit der Dosierung für die Leute, die eben nicht den Zeit oder den Nerv haben, sich mehr damit zu beschäftigen. Oder ein Dawn Power Wash, was in Sprayform tatsächlich die Art, wie Leute ihr Geschirr spülen in den USA massiv verändert hat, ja, zum Besseren für diese Leute. Das muss ich deklarieren, dass ich davon einen großen Prozentsatz will. Und dann muss ich Ressourcen dahin stecken und dann muss ich systematisch rangehen. Weil was ich gelernt habe, was nicht funktioniert, ist sozusagen die Silver Bullet. Ja, man hofft, dass jemand in der Forschung und Entwicklung ja auf eine grandiose Technologie hat oder ein Chef hat eine tolle Idee und die wird durchgeboxt. Das kann mal funktionieren, aber Innovation ist ja kein Glücksspiel. Du willst es systematisch machen. Das heißt, du willst, die Amerikaner sagen, den Batting Average, ja, deinen Prozentsatz, den du durchkriegst, den willst du erhöhen. Das heißt, du musst das Ganze angehen mit mehr Inputs, mit systematischem Screening von Ideen, systematisches Screening von Potential Solutions. Und dabei musst du sozusagen die Latte, die übersprungen werden muss, musst du hochhalten. Weil wenn du sie zu niedrig hast, beschäftigst du dich mit jeder Menge mittelmäßiger Ideen. Ja? Und die dann weder den Verbraucher noch den Handel positiv in Rage bringen, da freut sich keiner richtig drüber. Also du musst die Latte hochhalten und das heißt aber auch, dass du 70-80% der Dinge, an denen du arbeitest, wieder stoppst, ja, in dem Moment, wo sie ein Kriterium nicht erfüllen und nur der andere Prozentsatz kommt durch. Das heißt, der systematische Ansatz zu Innovation ist der, wenn ich über meine Karriere reflektiere, der den besten Anspruch hat, konsistent Erfolge zu erzielen gegenüber dem episodischen Erfolg. Ja?
Ja, sehr stark. Auch darauf aufbauend eine weitere Frage. Ich beobachte, dass viele Unternehmen erst dann innovativ werden, wenn sie müssen. These, ich kann sie nicht beweisen, aber meine These, 9 von 10 Unternehmen werden erst dann richtig innovativ, wenn es keine Alternative mehr gibt, langfristig zu überleben, weil sie müssen. Vielleicht 1 von 10 Unternehmen ist innovativ, als Teil einer langfristigen, vorausschauenden, proaktiven Strategie. Ich habe ja mal das Glück gehabt, eine Zeit lang mit dem Team von Steve Jobs zu arbeiten, habe ihm auch mal einen Tag in Berlin bei der Einführung des iPhones begegnen dürfen. Wenn ich noch mal lebe, frage ich ihn mal. Mich würde mal interessieren, wie er das sieht. Ich habe da noch keine Antwort drauf. War Apple so innovativ aus Reaktion oder war Apple so innovativ und ist bis heute so innovativ aus vorausschauender Überzeugung? Wie ist denn deine Einschätzung? Du hast schon viel gesehen, Martin. Wie viele Unternehmen sind innovativ, weil sie müssen, reaktiv? Und wie viele sind innovativ, weil sie vorausschauend wollen?
Ich habe keine handfeste Statistik wie du, aber ich würde schätzen, vielleicht 20% sind die, die vorausschauend sind und die es machen, weil sie entweder ihr Geschäftsmodell so genau verstehen, dass sie sagen, in dem Moment, wo wir es aufgeben, fällt es uns 3 Jahre später auf die Füße. Oder sie sind wirklich so getrieben, ja, von wie Steve Jobs, dass sie sagen, wir müssen Innovation treiben, ja, sonst können wir gar nicht überleben, weil wenn wir zu bequem sind, wird einer von links oder rechts kommen in einem Teil des Geschäftsfeldes, den wir gar nicht bedacht haben, ja, und wird mit Disruptive Innovation uns unseren Platz zuweisen. Ja, und plötzlich haben wir gar kein Geschäft mehr. Das heißt, es sind sozusagen die, die paranoid sind in der Art, ja, und sagen, wir wollen in 10 Jahren, wir wollen in 100 Jahren und wir wollen in 150 Jahren auch noch existieren. Und die sind sehr stark wertegetrieben und mission-driven. Ja, das sind die Firmen, die konsistent Innovationen machen und nicht nur als Reaktion, wie jetzt sehen wir ja im Markt, der viele in der Konsumgüterindustrie sagen, oh, White Space geht nicht mehr so einfach, ja, China ist schwieriger und Osteuropa ist auch schwieriger und das alte Europa wächst gar nicht mehr. Und ach, Nordamerika wäre auch eine gute Idee, ist auch schwierig jetzt mit den ganzen Zöllen. Und dann durften sie alle die Preise hochnehmen nach Covid, das war ja einfach. Aber inzwischen sagt man, wow, ich habe die Schnauze voll. Ja, ich will weder direkte noch versteckte Preiserhöhungen. Ja, ich will was für mein Geld. Und entweder senke ich die Preise, funktioniert schlecht im Geschäftsmodell, oder ich mache Innovation. Da wachen jetzt viele auf und sagen, ach, ich brauche Innovation. Und dann sagen sie, wie war das nochmal? Wie ging das nochmal? Ja, weil die Experten, die das wirklich geliefert haben, haben das vor Jahren geliefert. Ja. Und gleichzeitig sagt dann der CEO, ach, übrigens, ich kürze mal dein Budget 30%. Lieber Chef von R&D oder Chief Growth Officer oder wie sie alle heißen. Und dann plötzlich, ja, stehe ich da und muss überlegen, was mache ich jetzt? Wie erfinde ich das neu? Manche wenden sich an Beratung, manche versuchen Inhouse Incubators, aber keiner hat ein echtes Patentrezept. Außer denen, die sagen, Innovation war schon immer unser Lifeblood, ja, und wir betreiben das, weil wir überzeugt sind und weil wir es auch konsistent gut können.
Ja, klasse. Wertvolle Perspektive. Ein weiteres Feld, das für Erfolg entscheidend ist, ist die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ich habe gerade vor kurzem ein spannendes Buch gelesen, das heißt The 5X CEO, basierend auf ungefähr 75 Interviews mit CEOs in Private Equity geführten Unternehmen, die im Schnitt 6,2 Mal das Geld auf das investierte Kapital retourniert haben während ihrer Zeit. Also die waren einfach finanziell und wirtschaftlich sehr erfolgreich. Und ja, da waren 5 klare Statements drin, wie die das geschafft haben, fand ich spannend. Aber ein Satz ist mir ganz besonders im Kopf geblieben. Folgendes Zitat. Jede Firma auf dem Planeten arbeitet an zu vielen Dingen. Zitat Ende. Jetzt weiß ich nicht, will ich auch gar nicht prüfen, wie wahr oder falsch das ist. Wahrscheinlich findet man irgendeine Ausnahme, aber ich glaube, viele unserer Zuhörer werden jetzt gerade den Kopf genickt haben und sagen, ja, so sind wir auch. Damit einher geht die Frage, wie investierst du Zeit? Ja, wie entscheidest du, Martin, welche Dinge deine Zeit bekommen und welche nicht?
Ja, ich spreche jetzt mal nicht nur in der jetzigen Situation, wo ich ein Portfolio-Approach habe, sondern generell, was ich über drei Jahrzehnte gemacht habe. Ich bin groß geworden in einer Firma wie P&G, die sagte, Consumer is Boss. Ja? Das heißt, ein Kriterium mit, wo verbringe ich meine Zeit, ist, wie kurz oder lang ist die Distanz zum Verbraucher oder zum Kunden. Das kann dann natürlich auch der Einzelhändler sein, ein Walmart, ein Aldi und so weiter. Ja? Also möglichst kurze Distanz mit allem, was man macht, zum Verbraucher. Und dann multipliziere ich das mit dem anderen Teil der Formel. Was ist der Impact? Also was ist die Wirkung? Ist das, was ich mache, ja, direkt am Kunden orientiert und hat es einen enormen Hebel? Ja oder nein? Und danach kann ich die Dinge sortieren. Ja? Und dann kann ich natürlich noch die übliche Matrix mit urgent und important und so weiter. Aber das, was ich beschrieben habe, treibt die Importance. Wenn man darüber kritisch nachdenkt, dann denkt man auch über viele Dinge von Urgency ein bisschen anders nach. Die werden dann plötzlich eben nicht mehr so dringend. Das muss ich allerdings machen auf das Jahr gerechnet. Das muss ich machen fürs Quartal. Das muss ich machen für den Monat. Das muss ich machen für die Woche. Jeden Montag, ja, zu sagen, das ist für mich wichtig. Und dann dasselbe mit dem Team. Und je größer die Organisation, desto höher die Frequenz, dass ich das machen muss. Weil die meisten Firmen arbeiten an zu viel, weil natürlich diese konsistent zu sagen, hier sind die fünf Dinge, an denen wir arbeiten, liebes Team, und nächsten Montag sind es entweder dieselben fünf, das wäre am besten, oder wenn sich dramatisch was geändert hat, sind es eben nur noch vier und ein anderes hat sich geändert. Das ist unglaublich, wenn man das nicht tut, ja, wie schnell die neuen Ideen und neuen Initiativen und neue Energie aufblüht und Leute sich verzetteln.
Ja, genau. Also zwei Dinge, die ich gehört habe, sind einmal die Distanz zum Kunden und die Kraft des Hebels, an dem du da gerade ziehst. Ne? Großartig. Sehr einfache, aber extrem kraftvolle gedankliche Konzepte, die du einsetzt, die helfen können und die vielleicht auch dir, liebe Hörerinnen, dir, lieber Hörer, helfen können, das zu übersetzen auf deine Firma, dein Business, dein Team. Abstand zum Kunden und Größe des Hebels. Ja? Gepaart mit der Fähigkeit, auch mal sich selbst und seinen Chef oder seine Chefin zu führen, weil das ist erfrischend, das zu hören, was du sagst, Martin, aber wir haben jetzt für ungefähr 190 verschiedene Firmen arbeiten dürfen in den letzten 12 Jahren. Und da gibt es schon den einen oder anderen, der sich zur Gewohnheit gemacht hat, naja, wir brauchen halt mehr Umsatz. Und wenn wir mehr Umsatz brauchen, müssen wir halt mehr Projekte machen. Ja, viel hilft viel. Ja, das ist halt genau das, was dann ins Verderben führen kann. Und da ist dann genau diese Denke, die du predigst, nämlich Distanz zum Kunden mal Größe des Hebels, ein sicherlich viel besserer Weg, auf die richtigen wenigen Dinge sich zu fokussieren, weil Zeit bleibt nun mal begrenzt und 24 Stunden am Tag sind es, mehr wird's nicht. Ja. Ein weiterer roter Faden neben dem Thema Führung, neben dem Thema Innovation, das durch dich hindurchgeht, Martin, ist deine persönliche Entwicklung. Wie entwickelst du dich selbst weiter als Mensch und als Führungskraft?
Ja, ich entwickle mich weiter, vor allem indem ich immer diese Neugier habe, zu sehen, was gibt es da noch. Das heißt, ich bin tief drin überzeugt, dass Stillstand nicht gut ist, ja, und dass man sich umschauen muss und dass man, auf Englisch sagen die, ein Eclectic Thinker sein will. Das heißt, man hat sozusagen eine gewisse Unschärfe eingebaut, indem man sagt, ich gucke mir verschiedene Lebensbereiche an. Ja. Ich mache Storechecks, ich gucke mir Sachen an, die ich normalerweise nicht angucke, aus dem Modebereich oder aus dem Foodbereich, und lasse mich dadurch inspirieren und sage, da gibt's doch Dinge, die neu sind und die anders sind und von denen will ich etwas wissen. Natürlich muss man dafür auch ein Time Budget sich setzen, sonst würde man nur noch darin aufgehen. Aber das ist eine wichtige Inspiration, damit das, was man täglich macht, ob man jetzt 3 Jahre am Stück versucht, ein wesentlich besseres Waschmittel zu entwickeln, oder ob man, wie ich jetzt, jede Woche 6, 7 verschiedene Kunden hat und versucht, deren Geschäftsmodell voranzubringen. Ja. In jedem Fall will man sich nicht verzetteln, aber man will es auf keinen Fall ohne ständige Erneuerung und externe Inspiration machen. Und so, das ist mein Ansatz.
Klasse. Und wie hast du über so viele Jahre dich selbst motiviert gehalten, dich immer kontinuierlich weiterzuentwickeln?
Die Motivation kommt einmal daraus, dass ich sage, ich will mich verbessern, ich will mich erneuern. Und zum anderen, dass ich sage, wenn ich mich erneuere, dann habe ich auch die Fähigkeit, anderen was zu geben. Ob die anderen jetzt in meiner Familie sind oder in meinem Arbeitsumfeld, das kann ich nicht, wenn ich mich nicht weiterentwickle. Ja, wenn ich immer denselben Spruch habe, jetzt mal von unserer Tochter abgesehen, die ist Teenager, die findet natürlich nicht so richtig spannend, was der Vater erzählt. Aber selbst da versuche ich, neue Ansätze zu bringen und zu sagen, ihr könnt noch was von mir lernen, aber die können nur was von mir lernen, wenn ich mich auch weiterentwickle und nicht sage, ach, wie toll war es damals in den goldenen Zeiten.
Ja. In meinen Fußballerkreisen gibt es dann den Spruch, the older we get, the better we were.
Exactly.
Und das ist für Teenager, ich habe auch welche, gerade ziemlich unsexy. Das kann ich nur bestätigen.
Ja, so ähnlich. Also da braucht man ein Sales Leader, mit dem ich lang gearbeitet habe in Fabric, der hat auch einen guten Spruch von seinem Großvater und der ist auch auf Englisch und sagte, used to bees don't make no honey. Used to bees don't make no honey.
Ja, genau. Sehr guter Spruch, den übernehme ich gerne mit Stolz mein Repertoire. Used to bees, they don't make honey. Das ist eine sehr, sehr wahre Aussage. Nehme ich gerne mal mit für mich. Und vielleicht eine letzte von den größeren Fragen, die sicherlich Auswirkungen und Bedeutung hat für das Thema, in dem wir hier zusammen sind, nämlich das Thema Führen. Welche Rolle haben deine direkten Vorgesetzten gespielt in deiner Entwicklung als Mensch und Leader?
Eine wichtige. Ja, nicht alle von denen, aber ein paar, die mich beeindruckt haben. Der erste war nicht formell ein Leader, aber ich glaube, ich habe vorher erwähnt, meine Griechischlehrerin, ja, die hat mich nun wirklich inspiriert zu sagen, es gibt immer was zu entdecken. Ja, und dieser sokratische Ansatz für die Kunst des Dialogs, die ist was du dein Leben bewahren kannst. Dann interessanterweise, den hast du wahrscheinlich auch noch erlebt, Rolf Kunisch, lebt ja nun leider nicht mehr. Er war der, bei dem ich mich um ein Praktikum beworben habe. Und das war nun Ende der 80er Jahre, hat er mit einer Integrität über Umweltschutz und Nachhaltigkeit gesprochen. Und was da machbar ist und was die Firma damals auch gemacht hat und überleg, wie lange das her ist. Ja? Also mich wirklich so beeindruckt hat, dass ich sage, für diese Firma möchte ich arbeiten. Ja? Das war für mich der Grund, dass ich für die Firma überhaupt unterschrieben habe. Und dann später Leute wie John Pepper, der, glaube ich, was zuhören können, Integrität und führen durch Beispiel, unmatched ist, also der seinesgleichen sucht. Und dann wahrscheinlich auch David Taylor. David Taylor würde ich sagen für die Klarheit des strategischen Denkens. Später als CEO auch, aber als er Homecare-Leader war, die Klarheit, mit der er nach ein paar Wochen kam und sagen, das macht Sinn. Denn in Homecare hattest du 20 verschiedene Möglichkeiten, Innovation zu machen, in 20 verschiedenen Unterkategorien. Und in 180 verschiedenen Ländern der Welt. Und sein Fokus war so klar, dass es dann enorm produktiv wurde und dass die Teams wussten, worauf es ankommt und wo der größte Hebel ist. Und er hat mich sehr inspiriert. Da habe ich einiges gelernt, wie wahrscheinlich auch in diesem Podcast heute rausgekommen ist.
Ja, genau. Ja, da haben wir eigentlich alle drei gemeinsam. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr genau an Rolf Kunisch. Ich saß 1986 in einer langweiligen Statistikvorlesung an der Universität zu Köln mit wahrscheinlich 1000 Leuten im Hörsaal. Es war langweilig. Und durch die Reihen ging ein Zettel mit Procter & Gamble stellt sich vor, Marketingstrategien 2000. War damals ja noch weit weg in der Zukunft. Und ich kannte Procter & Gamble überhaupt nicht, Martin. Ich habe aber gesehen, Meister Propper, Ariel, Lenore, die waren alle bei uns zu Hause. Und da dachte ich, okay, ja, wenn die Marken von denen sind, dann gehe ich jetzt mal lieber rüber in den anderen Hörsaal und bin dort drei Menschen von dieser Firma begegnet. Und einer von den dreien war genau jener Rolf Kunisch, der auch innerhalb von wenigen Minuten ein Bild von dieser Firma geprägt hat und auch bei mir wesentlichen Beitrag geleistet hat, dass ich mich beworben habe und auch später unterschrieben habe. Und auch bei David und John kann ich das nur bestätigen. Ich habe da ähnliche Eindrücke wie du von diesen Menschen und von diesen Männern. Das zeigt, glaube ich, welchen Einfluss man als Vorgesetzter haben kann. Und erinnert mich jetzt wieder auch zurück an den Anfang dieses Gesprächs, wo du klar zeigst, wie du auch anderen Menschen begegnen willst, wie du auf andere Menschen Einfluss nehmen willst. Einfach super. Ich würde gerne jetzt zum Schluss noch zwei Dinge tun. Das eine ist eine Rubrik, die bei jedem dieser Interviews die gleichen Fragen stellt. 5 schnelle Fragen-Sektion mit der Einladung und bitte auch kurz und schnell zu antworten. Was ist der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Den besten Rat, den ich bekommen habe, da war ein Manager, hat mir gesagt, Martin, du bist zwar sehr smart, aber der andere könnte auch mal recht haben. Denke drüber nach. Und das habe ich dann. Und das tue ich seitdem immer wieder.
Sehr gut. Welche Eigenschaft schätzt du bei Führungskräften am meisten?
Integrität. Ein Wort.
Wenn es mal stressig wird, was ist dein persönliches Go-To-Tool?
Ja, für mich ganz klar ist Bewegung. Das heißt, ich gehe entweder spazieren oder rennen. Die besten Gedanken kommen mir und das beste Abschalten ist beim Rennen. Das heißt, ich brauche frische Luft und Bewegung.
Klasse. Welches Buch, welcher Podcast oder welches Zitat hat dich neulich besonders beeindruckt?
In den letzten 2 Jahren hat mich beeindruckt Humanocracy. Gary Hamel und Michele Zanini, die schreiben über oder fordern das Ende der Bürokratie für Firmen. Wenn du überlegst, Taylorism im Manufacturing ist ungefähr zur selben Zeit geboren worden, ja, wie Bürokratie als Managementmethode. Und im Manufacturing gibt es wesentlich modernere Methoden inzwischen. Ja, und leider im Management nicht so sehr. Also es gibt sie, aber sie werden nicht unisono verwendet. Das heißt, die Leute, die sagen, wir sind Corporate Rebels, wir wollen tatsächlich, dass Leute auf ganz andere Art arbeiten können, das ist gut zusammengefasst in diesem Buch, kann ich allen Hörern empfehlen.
Danke für die Empfehlung, wird sofort bestellt. Wenn du morgen eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntest, eine Sache, welche eine Sache wäre das?
Ja, ich habe es auf Englisch genannt, Unleash Human Potential, aber auf Deutsch auch das Potenzial, das Leute bringen, ob die jetzt zu Procter & Gamble kommen, zu BCG oder wo immer sie im Leben sich engagieren. Die Leute kommen mit Wünschen und Träumen und Talenten und Potenzial. Und leider ist das meiste Potenzial so oft ungenutzt. Ja, wegen Strukturen, wegen Bürokratie, wegen Chefs, wegen Regeln, die nicht nötig sind immer. Also es gibt natürlich jede Menge Regeln, die ihren Sinn haben, aber manche werden zu sehr streng interpretiert. Und da geht der Mensch verloren und das Potenzial, das der Mensch hat. Ja?
Großartig. Und zum Schluss, Martin, würde ich dich gerne einladen, mit den vielen Leuten, die uns heute zuhören, hast du eine Botschaft, die du gerne zum Abschluss des Gesprächs teilen möchtest mit diesen Menschen oder hast du eine Frage?
eher auf der Seite Botschaft. Wir haben gerade die Welt der Arbeit angesprochen, die, ich denke, revolutioniert werden muss. Aber jenseits der Welt der Arbeit, wenn du überlegst, was heutzutage in der Welt vor sich geht, an Kriegen und vor allem an Spaltung. Ja, Gesellschaften spalten sich zwischen Generationen, zwischen Konfessionen, zwischen politischen Überzeugungen in einer Art, dass die Gräben immer weiter werden und die Positionen immer unvereinbarer scheinen. Da ist meine Botschaft an die Leute. Egal, wie das Gegenüber aussieht oder wie das Problem ist, breitet die Arme aus, geht auf die Leute zu und hört zu. Und dann findet sich immer ein Weg, zusammenzuarbeiten.
Ja, großartig. Ein wunderbares Schlusswort. Das ist wirklich ein perfekter Abschluss dieses Gespräches. Martin, das war eine Freude, dich hier als Gast im Lightwolf-Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wusste vorher, dass diese Headline Wachstum geplant geliefert, selbstbewusst, aber absolut dir gerecht wird und umgekehrt. Und ich fand das einfach faszinierend, zuhören zu dürfen und mit dir gemeinsam durch dieses Gespräch zu gehen. Im Namen von vielen tausend Hörern hier in der Lightwolf-Community sage ich einen ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst und danke für das Teilen deiner Erfahrung. Es war ein Fest, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Martin Hettich.
Es war mir eine Freude, Stefan, und jederzeit wieder.
Klasse, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.